Radio 1. Die Profis.
In einer Woche ist Halloween. Rechtzeitig dazu läuft seit Donnerstag Halloween Kills im Kino, wie immer mit Scream Queen Jamie Lee Curtis auf der Flucht vor Michael Myers. Also wenn Sie bis heute Ihr Squid Game Horrorkostüm noch nicht gekauft haben sollten, dann kann es sein, dass Sie leer ausgehen wegen der globalen Lieferengpässe. Das kommt wohl nicht mehr rechtzeitig an. Mein Tipp, gehen Sie zu Halloween einfach mal als Vampir. Da reicht ein Plastikgebiss und jeder weiß, es gibt nur ein Getränk, das finden Sie gut. Und das ist Blut, um es mal mit Udo Lindenberg zu sagen. Dass sich der Aberglaube an Vampire ausgerechnet im Zeitalter der Aufklärung verbreitete, ist kein Zufall, sagt der Münchner Literaturwissenschaftler Professor Dr. Andreas Trojan in seinem neuen Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung. Herr Trojan, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Aufklärung, das war vor rund 300 Jahren, als die Naturwissenschaften stark wurden, als die Menschen immer mehr Erklärungen fanden für die Phänomene der Welt, als die Vernunft versuchte, den Glauben abzulösen. Und plötzlich gab es Gerüchte über blutsaugende Untote, die verbreiteten sich quasi epidemisch. Wo kamen diese Gerüchte her?
Naja, diese Epidemie, man nannte das auch Vampirseuchen. Also wir werden tatsächlich an unsere Situation auch ein bisschen gemahnt. Es wurden in den serbischen Gebieten der österreichischen Monarchie, also der Habsburger Monarchie zuerst, mehrere Fälle von Vampirismus gemeldet. Der Vampir ist schon vor der Aufklärung da. Es gibt dokumentierte Fälle, aber das hat niemanden interessiert. Jedenfalls nicht die Verwaltung, ja, die monarchische Verwaltung. Und es tauchen immer mehr Sachen auf und dann geht man ganz, wie Sie vorher gesagt haben, ganz aufklärerisch vor. Man sagt, man muss diese Leichen exhumieren, ausbuddeln und schauen, was da ist eigentlich. Und das Problem ist, dass die Feldscherer, das sind damals Militärärzte, mit einer mäßigen Ausbildung, sage ich mal, festgestellt haben, dass diese Leichen, wenn man sie ausgräbt, Blut im Mund haben, dass die Milz noch funktioniert, dass der Bauch aufgedunsen ist, etc., etc. Und diese Berichte sind zu Hof gelangt nach Wien und dann später zu Friedrich von Preußen. Da gab es dann auch Fälle, zum Beispiel in Schlesien. Und dann hat man sich damit beschäftigt und das Eigenartige ist, oder vielleicht gar nicht so Eigenartige, dass die Presse davon Wind bekommen hat und aber auch Dissertationen geschrieben worden. Sie müssen sich vorstellen, allein in der Sorbonne sind ungefähr 10 Dissertationen über Vampirismus erschienen. Und so ging es dann von Wien, Berlin, wenn Sie wollen, über Paris, Rom etc. Und die Leute hatten plötzlich gefragt, ja, was ist denn da los?
Warum denn gerade in dieser Zeit? Die Aufklärung war ja eigentlich eine Zeit, die uns von allen Hirngespinsten befreien sollte.
Ja, aber Herr Karkowski, genau das ist das Problem. In meinem Buch komme ich ja auch zu der Schlussfolgerung, die sagen immer, ja, durch den Vampirismus, durch die Vampire werden sich Seuchen verbreiten. Diese Seuchen haben aber nie stattgefunden. Auch in dem berühmtesten Roman oder Text, literarischen Text über Vampire, Bram Stoker's Dracula, sagte der Vampirjäger Van Helsing zu seinen anderen Vampirjägern, die er überzeugen muss, dass man die Vampire jagen muss, ja, wenn Dracula nach London kommt, dann wird er eine große Seuche verbreiten. Aber die Seuche findet nie statt. Die echte Seuche ist etwas ganz anderes und davor hatten die Aufklärer Angst, dass die Einbildungskraft, das kommt auch in diesen Dokumenten vor, dass die Einbildung, die Fantasie so weit geht, dass die Leute wirklich dran glauben. Und so war es dann auch.
Sie schreiben, dass die Vampirlegenden nur im Christentum entstehen konnten und das habe vor allem mit dem Blut zu tun. Warum? Weil es bei Christen diesen Brauch gibt, das Blut Christi zu trinken bei der Abendmahlfeier?
Naja, wenn man ganz ehrlich sieht, gibt es Vorformen von den Vampiren schon im antiken Griechenland. Empusen heißen die. Die Empuse ist eine Frau, die mittleren Alters ist, sage ich mal, und gerne junge Männer verführt und sie dann aufsaugt, aber anders als die Vampire sie auch gerne komplett auffrisst. Also solche Sachen tauchen schon vorher auf. Aber tatsächlich ist mit dem Blut Christi andersrum. Der Vampir wird dann auch oft in diesen Dissertationen als Antichrist bezeichnet, ja. Und das Blut ist halt hier ein verbindendes Element. Das Blut Christi wird ja hingegeben für die Gläubigen, für die an mich glauben. Das heißt es ja beim Abendmahl, ja.
Als Zeichen der Erneuerung des Bundes und der Vergebung der Sünden.
Genau. Und dann das Versprechen des ewigen Lebens. Und wenn Sie jetzt den Vampir anschauen, der gibt zwar nicht sein Blut hin, sondern nimmt das Blut des der Lebenden, aber verspricht in gewisser Weise auch ewiges Untotsein. Und noch ein Element kommt dazu, der Vampir ist anders als Hexen oder verwunschene Schlossgeister immer das Motiv auch der Vergebung dabei. Das ist jemand, der ambivalent ist, der nicht immer rein böse ist, der auch immer, wie soll man sagen, positive Züge hat. Das kommt in den Vampirgeschichten zu, aber auch bei den historischen Vampirgeschichten im 18. Jahrhundert.
Also wenn uns jetzt Konfirmanden zugehört haben, da gibt's viele Fragen an den Pfarrer. Ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle für das Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung, geschrieben vom Münchner Literaturwissenschaftler Professor Dr. Andreas Trojan. Herr Trojan, danke und schönes Wochenende. Möge Sie kein Vampir beißen.
Naja, vielleicht wäre es doch interessant, mal zu sehen, wie das eigentlich so ist, auch von der anderen Seite her. Aber wir wollen nicht hoffen.
Wollen wir
aber
nicht.
Weil Sie noch beim Vampirkostüm gesagt haben, es reichen nur Zähne. Gut wäre auch ein weißes Make-up. Nur Hinweis.
Alles klar. Ich werde das befolgen. Herr Trojan, Sie sind der Experte. Ich mache das. Vielen, vielen Dank. Tschüss.